Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Servus und hallo, liebe Leute, zu einer weiteren Ausgabe der Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und heute habe ich einen Gast dabei, der nicht Regionalliga spielt oder höher, sondern mal in der Landesliga in Bayern. Aber er wurde mir so angeteasert, er ist eine absolute Legende, der auch die dritte Halbzeit zelebriert. Aber da kommen wir bestimmt während des Gesprächs drauf. Aber wer es ist, er stellt sich am besten selber mal vor. Hi Alex!
Servus, hi, also, ja, mein Name ist Alexander Piller, bin aktuell spielender Co-Trainer beim FSV Erlangen-Bruck in der Landesliga, wie du schon gesagt hast, werd jetzt im Juli 32 und ja, bin schon ein bisschen rumgekommen, aber da werden wir, glaube ich, auch noch dazukommen.
Auf jeden Fall, jetzt muss ich gleich mal sagen, wir sind ein Jahrgang, endlich mal einer, der auch 93er Jahrgang ist, habe ich selten, entweder mega alt oder mega jung. Aber meinen Jahrgang hatte ich, glaube ich, bisher noch nie.
Naja, dann Premiere.
Ja, und wie es natürlich bei uns Tradition ist, quatschen wir über das Aktuelle. Und das ist natürlich das Landesliga-Geschäft bei euch. Und wenn ich mir die Tabelle jetzt gerade mal aufrufe, schaut es ja gar nicht mal so schlecht aus. Ihr seid aktuell Dritter. Und es sind, glaube ich, 4 Punkte auf die Relegation. Also alles nach Plan, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt 4 Punkte, wie gesagt, auf dem zweiten, spielen jetzt direkt am Samstag gegen Buckenhofen, also können da nochmal verkürzen und dann, ja, es liegt zwar nicht mehr in unserer Hand, aber ich glaube, wir werden alles geben und dann sehen wir mal, wohin es führt.
Auf jeden Fall, ich meine, ihr müsst auch auf dem FSV-Stadion hoffen, dass die patzen, weil die sind ja aktuell 3 Punkte vor euch, also die wären ja dann der nächste Anwärter, wenn ihr Buckenhofen schlagen solltet. Aber trotzdem, wie seid ihr in die Saison eigentlich gegangen? Weil ich kenne FSV Erlangen-Bruck eigentlich nur aus der Bayernliga, also eine Liga drüber. Eigentlich immer so oberes Mittelfeld dabei gewesen. Dann kam ja der Abstieg und eben Landesliga. Mit welcher Einstellung seid ihr in die Saison gegangen und wie zufrieden seid ihr jetzt schon so kurz vor Ende der Saison?
Ja, wir sind super zufrieden. Also mehr kann man da gar nicht zu sagen. Messi und ich haben vor der Saison übernommen, er als Chef, ich eben als sein Co-Trainer. Letztes Jahr hatte Bruck eine ziemlich turbulente Saison, sage ich jetzt mal. Wären zum Schluss hin dann fast auch noch in die Relegation nach unten aber gerutscht. Ja, ich bin ein alter Brucker, ich bin jetzt seit, glaube ich, fast 25 Jahren im Verein. Hab mit dem Messi auch schon einiges erlebt. Waren auch im Bruck zusammen, in der A-Jugend damals noch, und dann haben sich unsere Wege ein bisschen auseinandergelebt, aber jetzt auch wieder seit 7 Jahren spielen wir, glaube ich, fast jedes Jahr zusammen, sind beste Kumpels auch abseits des Platzes, deswegen war das dann eigentlich für uns eine Chance dann auch irgendwie, da so ins Trainergeschäft mal reinzuschnuppern. Das ist seine erste Station als Cheftrainer, meine als Co-Trainer, und deswegen sind wir da super zufrieden. Also wir hätten es uns wahrscheinlich gar nicht besser ausmalen können.
Ja klar, und wie gesagt, ihr könnt ja voll zufrieden sein, wenn du schon sagst, letztes Jahr Bruck fast abgestiegen, dann in die Bezirksliga. Und für das, dass ihr das erst im Sommer übernommen habt, kann man voll zufrieden sein. Ich meine, okay, Groß-Schwarzenlohe wird wahrscheinlich als Meister durchgehen. Die sind ja auch jetzt schon 10 Punkte vor euch und alleine 6 Punkte vor Buckenhofen. Ja, Groß-Schwarzenlohe ist ja eher auch schon eine Macht eigentlich. Das kennt man ja eigentlich auch eher so eher Bayernligist, meiner Meinung nach. Also könnt ihr voll zufrieden sein und vielleicht die Planungen dann fürs nächste Jahr starten. Wenn es das Jahr nicht klappt, dann nächstes Jahr hochzugehen.
Ja, das ist jetzt natürlich, wär's ein Traum für uns, da nochmal mit Bruck dann in die Bayernliga zu kommen, aber es muss jetzt nicht nächstes Jahr sein. Also wir wollen wieder eine gute Saison spielen, ich glaube, das werden wir auch, weil ein Großteil der Mannschaft bleiben wird, aber was dann kommt, das weiß man nie, ne? Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir so zusammenbleiben und dann auch wieder eine gute Rolle spielen werden.
Ja, perfekt. Das sollte ja das Ziel sein, auf langfristige Basis zu arbeiten und nicht, jetzt muss der kurzfristige Erfolg her. Dafür ist ja der Amateursport auch gemacht. Das ist ja nicht so wie im Profigeschäft, wo du das Geld hast und sagst, okay, wenn das Jahr nicht klappt, dann hole ich mir nächste Saison 5 neue Stars und dann steigt man schon auf. Sondern im Amateurbereich musst du ja eigentlich auch hoffen, dass jemand Bock auf den Verein hat, auf dich hat, und die Jugendarbeit zählt ja natürlich in der Amateurklasse mehr.
Ja, absolut. Also in Bruck ist es ja auch ganz klar, dass die Jugendarbeit großgeschrieben wird. Also ich kenne es ja von mir aus auch noch. Ich habe die ganze Jugend fast in Bruck gespielt. Bin dann in die erste Mannschaft gekommen und so ist einfach der Brucker Weg. Also wir wollen immer wieder junge Spieler einbinden. Ist, glaube ich, von unserer aktuellen Mannschaft hat der Großteil wirklich auch in der Jugend in Bruck gespielt. Und nur so kann es dann irgendwie gehen.
Auf jeden Fall, ich meine, wir haben ja schon länger Kontakt, da habe ich auch erzählt, ich bin der Wolgersdorfer, bin da jetzt seit, ich bin 32, 16 Jahren Jugendtrainer, und da geht es ja in solchen Vereinen auch einfach nur über die Jugend, anders geht es fast gar nicht.
Ja, genau so ist es.
Perfekt, normalerweise tun wir die Fragen im dritten Teil, also gegen Ende, stellen, aber es gibt eine Frage, die zählt ziemlich zur Aktualität. Und es war das Spiel gegen den SV Unterreichenbach, ist ja bei mir in der Nähe. Und da war die Frage, die wollen dein Statement hören zur roten Karte, wo du ausgewechselt worden bist.
Hören irgendwelche vom BV diesen Podcast?
Kann ich leider nicht sagen, aber ich glaube, ich fühle mit dir, weil ich bin diese Saison alleine zu 13 Trainer schon zweimal geflogen.
Ja, nee, also Quatsch beiseite, ja, ich habe halt mich in einer Situation bisschen aufgeregt. Bin dann dem Linienrichter entgegengelaufen, habe ihm ein bisschen meine Meinung gesagt. Also auch nichts Bösartiges, aber ja, habe dabei wahrscheinlich den Platz so gefühlt einen Meter wahrscheinlich betreten, und dann hat er mir die rote Karte gezeigt und auch im Nachgespräch gesagt, dass er jetzt seit dem Winter darauf nochmal geschärft wurden, dass die Trainer eben nicht mehr aufs Spielfeld dürfen und das sofort mit einer roten Karte geahndet wird. Wenn ich nur Spieler gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich nur eine gelbe Karte bekommen, aber ja.
Okay.
Deswegen, ja, war es ein bisschen unverständlich für mich, und aber wie gesagt, schon vorbei, Einspielsperre bekommen und dann war es das auch wieder.
Ja klar, aber ich habe das gelesen, schau so, hey, du bist ausgewechselt worden, also hast du dann dadurch die Trainertätigkeit angenommen. Hey, das erinnert mich an mich, erster Spieltag in der Hinrunde bin ich mit Glattrot vom Platz geflogen.
Ja, genau so ist es, also er hat gesagt, ich war zwar Spieler, aber dadurch, dass ich auf dem Bogen als Trainer stehe, habe ich eine Vorbildfunktion und ja.
Den Spruch habe ich erst vor ein paar Wochen gehört. Ich habe eine Vorbildfunktion vor den Kindern, warum ich mich so aufrege und probiere, den anderen Trainer irgendwie meine Meinung zu geigen. Den Spruch habe ich auch gehört.
Ja, genau. Und jetzt wollen sie halt anscheinend gar nicht mehr, dass man irgendwas zum Schiedsrichter sagt, weil jetzt haben sie erst diese Kapitänsregel vor der Saison angeführt. Jetzt dürfen die Trainer auch nicht mehr reklamieren. Dann, ja, irgendwo gehören halt Emotionen doch dazu. Auch wenn es nur Landesliga ist und wenn man dann gar nichts mehr sagen darf oder das Feld einen Meter betritt, mein Gott, das Spiel war unterbrochen. Aber wie gesagt, habe ich mich genug aufgeregt, ist passiert und fertig.
Ja klar, verstehe ich also. Aber manchmal ist es halt schwer, wenn man emotional ist bei dem Sport, ruhig zu bleiben. Also ich habe mir vorgenommen, jetzt in der Rückrunde, weil wir sind jetzt in der Jugend, ist es ja so, du spielst eine Hinrunde, dann wo du halt willst. Und wir haben halt in der Gruppe gestartet letztes Jahr, sind jetzt aufgestiegen in die Kreisklasse, und da habe ich mir vorgenommen, gegen den Schiedsrichter ruhig zu bleiben. Es hat drei Spiele hat gepasst, und dann kam eben der nächste Schwabacher Verein zu uns, und da hat es nicht mehr gepasst.
Ja, wie gesagt, also ich verstehe vieles, dass die Schiedsrichter einen Scheißjob haben teilweise. Ist völlig verständlich, aber ein bisschen Emotionen gehören halt doch irgendwo dazu.
Auf jeden Fall, aber wir wollen ja hier keine Schiedsrichterschellen auspacken, weil da können ich dir Geschichten erzählen, auch von jugendlichen Schiedsrichtern, die vor mir stehen, mich dreckig anlachen und mir gelb geben, obwohl sie ganz genau wussten, dass es niemals ein Elfmeter war. Und mich dann noch blöd dabei anlächeln und mich richtig provozieren, und ich kann da nicht ruhig bleiben, wenn ich einmal anfange. Und dann hast du wiederum andere Schiedsrichter, die auch 12 sind oder 13, also so alt wie meine Jungs, die komplett sachlich mit dir reden, wenn denen was nicht passt, und sagt, hey, so und so habe ich die Situation gesehen, und die erklären. Und dann gibt es dann wiederum die anderen Schiedsrichter, die dir dann sofort gelb geben und dir dreckig ins Gesicht lachen, und du weißt ganz genau, er weiß, es war kein Elfmeter. Er wollte es nur machen, weil ich mein Maul nicht halten kann.
Ja, genau. Also wie gesagt, es gibt ja auch sehr, sehr gute Schiedsrichter, die das dann sachlich erklären, aber es gibt halt auch andere, die auf dem Spielfeld zum Beispiel gar nicht mit dir reden und da platzt irgendwann die Hutschnur, ne? Also ja.
Ich hatte
Oder
letztes Jahr einen Schiedsrichter, der wurde meiner im Derby gegen Katzmann dreimal von hinten von den Beinen geholt und ich habe mich da drauf aufgeführt, wie ein kleines Auto, habe meinen Spieler vom Platz getragen. Und dann fragt der Schiedsrichter mich, sonst sind mir angefallen, sind Sie Kreisklassentrainer in der U13-Jugend oder coachen Sie hier den FC Bayern München in der Champions League im Finale? Wenn meine Freundin nicht
nicht
damals neben mir stand mit meinem Sohn und hätte mich beruhigt, hätte ich ihm was weiß ich an den Kopf geworfen, weil egal ob Kreisklasse oder Champions League, wenn einer dreimal von hinten von den Beinen geholt wird, ist es für mich eine rote Karte irgendwann und ein Foul.
Ja.
Aber wie gesagt, wir wollen ja hier die Schiedsrichter nicht haten, weil am Ende hört es echt einer vom BEV, dann kriegen wir beide nochmal eine Strafe. Und dann kann ich mir von der Jugendleiterin anhören, die zufälligerweise jetzt gerade im zweiten Stock schläft. Und das wollen wir beide verhindern. Also, diese Aktualität haben wir besprochen. Du hast deine rote Karte erklärt. Aber ich bin da voll bei dir. Emotionen können dazu. Und wenn man es nicht verkraftet, dann soll man halt Schach spielen.
Genau.
Dann würde ich sagen, drücken wir euch die Daumen, dass ihr vielleicht sogar noch ein, zwei Plätze nach oben rutscht. Aber wie du schon gesagt hast, muss nicht sein. Hauptsache eine geile Saison noch. Es sind noch drei Spiele. Es ist zwar nicht mehr in eurer eigenen Hand, aber vielleicht habt ihr ja Glück und spielt dann Relegation für die Bayernliga.
Ja, genau. Also wie gesagt, wir müssen auf ein, zwei Patzer hoffen, aber wir werden unser Bestes geben und ich bin da guter Dinge, dass es dann vielleicht am Ende doch noch klappt.
Ja, da können wir euch nur die Daumen drücken. Und jetzt würde ich sagen, starten wir schon den Rundflug über deine Karriere. Und wie du schon gesagt hast, du bist der alter Brugger, du bist aus Erlangen, du bist in Erlangen geboren. Die einzige Station, was ich in deiner Jugend gefunden habe, bevor du dann gewechselt bist, war eben Brugg. Also hat sich die Frage auch erübrigt. Aber wie war das für den kleinen Alex beim FSV Erlangen-Brugg mit dem Fußballspielen anzufangen?
Ja, also dadurch, dass wir Fußweg, glaube ich, 5 Minuten vom Brugg aus entfernt gewohnt haben, mein Vater war im Verein, mein Opa war im Verein, mein Onkel war im Verein, also da war es relativ schnell klar, dass ich auch in Brugg anfangen werde. Und dann hat es ja ergeben, ne? Viele Kumpels in der Schule, im Kindergarten haben dann angefangen Fußball zu spielen und alle natürlich in Brugg. Und dann hat sich das eben so durchgezogen. Also das war dann ein schönes Hobby. Es hat Spaß gemacht, in Brugg immer wieder mit den Kumpels eine Jugend höher zu kommen. Dann hat es dann irgendwann mal auch, ja, wurde es dann, also professioneller kann man ja nicht sagen, aber es wurde dann trotzdem von den Ligen irgendwo besser bis hin zu in die Bayernliga U15, wo es dann halt auch mal längere Auswärtsfahrten gab und was weiß ich. Da hat es dann schon den Reiz immer wieder ausgemacht, da trotzdem im Punkt zu bleiben. Und auch nicht irgendwo anders hinzugehen. Deswegen war das schon echt, hat der Puck da sehr, sehr viel geboten.
Ja, auf jeden Fall. Also Brugg hat auch eine gute Jugendarbeit. Ich meine, wir als Wolgersdorfer im Schwabacher Raum haben jetzt nicht so viel zu tun mit Erlangen oder der ganzen Umgebung. Wir hatten zwar mal vor einigen Jahren, ich glaube die U9 damals, wo wir U9 waren, vom FFSV Erlangen-Brugg dabei und die waren für ihr Alter verdammt gut. Wir haben gut dagegen gehalten, aber die Jugendarbeit in Brugg hört man ja auch, egal in welchem Kreis, dass es eine gute Jugendarbeit eigentlich ist. Und wie du schon erzählt hast, es lohnt sich dann auch natürlich, selber im Verein zu bleiben, wenn du da höherklassig Fußball spielen kannst.
Ja, genau, so ist es. Also ist klar, am Anfang ging es natürlich nie um Ligen oder irgendwas, aber dann, wenn man halt älter wird, keine Ahnung, so Richtung C-Jugend, dann schaut man schon drauf und da hat es im Bruck eigentlich immer gepasst.
Auf jeden Fall, aber du hast dich dann nach 8 Jahren trotzdem entschieden, mal den nächsten Step zu machen, wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe, und bis zum glorreichen ersten FC Nürnberg gewechselt in die Jugend. Wie kam es dazu und warum hast du dich dann doch entschieden, obwohl es ja in Brugg so gut lief?
Ja gut, der Club ist halt trotzdem eine andere Hausnummer, ne? Und aber das war auch, ich glaube, lass mich lügen, es war ein Jahr D-Jugend, ein Jahr C-Jugend. Ich war damals in Nürnberg auf der Schule, in der Bertolt Brecht. Und da auch eben in dieser Leistungsklasse oder wie das heißt. Und da hat man dann eben auch mit Kindern vom Club von Fürth, von der Quelle, mit allen drum und dran trainiert. Und ich war eben der Junge aus Erlangen. Und da sind die dann anscheinend irgendwie auf mich aufmerksam geworden. Und so bin ich dann zum Club gekommen.
Perfekt, eigentlich, na gut, der FCN hat eine Strahlkraft, ja. Aber was waren denn für dich die größten Unterschiede? Außer, dass du halt nicht mehr im Heimatverein spielst, mit deinen Freunden, deine Family nicht mehr mit im Verein ist, sondern du das erste Mal wirklich alleine bist im Verein. Wie waren da die ganzen Umstellungen? Ich meine, wie du schon gesagt hast, 2 Jahre warst du beim Club, aber es war ja trotzdem bestimmt eine große Umstellung auch mal nochmal für dich, weil ich meine, da warst du nicht mal, du warst 8, 9 Jahre alt.
Ja, klar, war es eine große Umstellung, weil, wie gesagt, ich habe 5 Minuten normal vom Gelände gewohnt in Bruck und dann zum Club, keine Ahnung, dreimal die Woche für eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück, direkt von der Schule, nicht heim, davor was essen, sondern direkt zum Training, und das war dann schon eine große Umstellung. Und auch, klar, ist man dann auf Bundesliga-Turniere gefahren und was weiß ich, das war dann schon eine große Umstellung, hat nicht gegen, ohne dem Verein zu nahe treten zu wollen, gegen die Spieli oder, keine Ahnung, gegen die DJK Erlangen gespielt, sondern halt gegen Stuttgart, Bayern und 60.
Ja klar, aber das ist doch für so einen kleinen Jungen wie dich damals mega geil, vor allem, man kennt ja natürlich 60, was weiß ich, die ganzen Profimannschaften nur aus dem Fernseher, und dann kannst du sagen, hey, ich habe das Wappen vom Club auf der Brust, ich darf gegen die ganzen großen Mannschaften spielen.
Ja, genau, so ist es. Also das war halt dann auch der Grund. Und natürlich hat man damals dann noch den Traum, hey, wieso sollte ich es nicht schaffen? Jetzt bin ich schon bei so einem Verein. Dann kann ich es vielleicht doch auch schaffen. Und ja, also die 2 Jahre haben schon echt Spaß gemacht. Habe da auch viele Freunde kennengelernt, mit denen ich jetzt noch in Kontakt bin. Oder was heißt viele? Einen. und ja, war schon eine lustige, gute Zeit.
Glaube ich dir, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch mega anstrengend war, wie du gesagt hast, direkt nach der Schule zum Training, nicht heim, nicht essen vorher. Dauernd diesen Leistungsdruck, weil bei Profimannschaften wirst du ja trotzdem knallhart aussortiert, wenn du mal die Leistung nicht bringst. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es trotzdem für so ein junges Kind, wie du damals in dem Alter warst, auch vom Kopf her extrem anstrengend war, auch wenn es Spaß gemacht hat.
Ja, aber als Kind, da denkst du doch eigentlich eher nicht dran. Da ist es doch trotzdem irgendwo noch Hobby und dann willst du doch trotzdem auch nur, also in Anführungszeichen, nur kicken. Und klar macht man sich dann, wenn es zum Ende der Saison und die Gespräche kommen, der wird verlängert, vielleicht dauert es bei dir länger, bis du verlängert wirst. Aber ja, im Endeffekt war es eine gute Zeit, eine lehrreiche Zeit, aber mehr dann auch nicht, muss man sagen.
Ja klar, weil du bist nämlich dann nach den 2 Jahren zurück zu deinem Brugger Jungs gegangen und warst dann noch weitere 6 Jahre in der Jugend. Wie war das dann? Ich meine, du warst ja schon bei Brugg, deine Jungs haben dich gekannt, dann warst du 2 Jahre beim großen Club. Wie bist du denn wieder aufgenommen worden, als du zurückkamst?
Doch, ganz normal. Also wie gesagt, es waren ja viele, die ich schon von davor kannte, die haben auch gesagt, du musst oder ich jetzt machen müssen, zum Club zu gehen, probieren. Mein Gott, wenn es nicht klappt, kommst du ja wieder zurück. Und so war es dann auch.
Dann kannst du ja mal grob sagen, weil da habe ich gar nichts gefunden. Wie war denn allgemein deine Jugendzeit dann noch bis zum kurz vorm Herrenbereich? Wie gesagt, du hast ja schon damals Bayernliga und so gespielt in der U15 und so weiter. Aber wie war trotzdem dann die allgemeine Zeit noch bei Brugg in der Jugend?
Ja, super, weil wir da auch fast kaum Veränderungen im Kader hatten. Also da waren, ich glaube, ich war von der U15 bis zur U19 mit 12, 13, 14 Spieler, die immer dieselben waren. Deswegen, da waren wir eine eingeschworene Truppe, hatten richtig Spaß, haben auch dann außerhalb vom Fußballplatz viel miteinander gemacht, waren dauernd unterwegs, uns vor dem Training getroffen, uns nach dem Training weitergezogen, und ja, da war es dann auch scheißegal, wenn es dann, ich meine, als Beispiel, wir haben U15, haben wir Bayernliga gespielt, U16 war damals dann Kreisliga, wo dann auch viele wahrscheinlich sagen, boah, das kann ich nicht machen in dem Alter und was weiß ich, aber bei uns sind halt fast alle geblieben und dann haben wir halt ein Jahr Kreisliga gespielt, das ist doch uns egal, oder war uns egal.
Ja klar, und es hat sich ja dann auch gelohnt halt, dass ihr geblieben seid, vor allem auch du. Deine erste Herrensaison habe ich gefunden. 27 Einsätze, 11 Tore in der Bayernliga Nord. Ich meine, du bist als 19-Jähriger hochgekommen. Das ist trotzdem ein Statement, dass du in deiner ersten Herrensaison 12, 13 gleich fast die ganze Saison gespielt hast und 11 Buben gemacht hast. Wie bist du denn da aufgenommen worden? Also ich weiß noch, wie ich aus der Jugend hochgekommen bin. Ich war nie der beste Fußballer. Ich meine, ich hatte trotzdem meinen Spaß dran. Bin im Herrenbereich gekommen, erstes Training bin ich von einem 40-Jährigen umgehauen worden.
Ja, ganz so schlimm war es nicht, aber es war natürlich trotzdem, da hatte ich dann auch Spieler, die, keine Ahnung, über 30 waren. Matze Völker, Adrian Maar, was weiß ich. Die haben dir dann schon Ansagen gegeben, ne? Also es war, ich war dann nicht mehr der Piller aus der U19, der auch mal vielleicht ein bisschen mit Auge trainieren konnte und machen konnte, was er wollte, sondern da war ich halt der 19-Jährige, der aus der A-Jugend kam, jedes Training das Tor getragen hat, jedes Training die Bälle aufgepumpt hat, jedes Training die Bälle mit nach hinten genommen hat, dann wieder eingesammelt, dann wieder verstaut. Also da habe ich ein Jahr lang wirklich, ja, alles gemacht, dass ich halt da oben dabei bin. Und ja, hat sich ja dann irgendwie doch ausgezahlt, weil ich doch viel Spielzeit bekommen habe und ich glaube, mit Abstand mein bestes, also von den Toren zumindest, mein bestes Herrenjahr gespielt habe.
Auf jeden Fall. Und natürlich wurde ich nicht umgehauen, das war, die wahre Geschichte ist mir einfach nur zu peinlich, weil ich bin direkt nach der Jugend in die Privatmannschaft gewechselt, weil mein bester Kumpel spielt, den ich seit Kindergartentagen kenne, und seine ganze Family war integriert. Ja, erstes Training. Ich renne auf seinen Vater zu, der Verteidiger ist. Er bleibt stehen und ich knall gegen ihn und liege halt auf dem Rücken wie so eine Schildkröte und war einfach K.O.
Ja, also ähnlich wie umgehauen.
Ja, und es war halt, auch wenn es nur eine Privatmannschaft war, die Jungen, denen wurde gleich gezeigt im Training, ja, vielleicht war in der Jugend geile Kicker, aber hier zeigen euch die Alten, wie es lang geht.
Ja, absolut. Also auch wenn da mal irgendwie ein Widerwort kam im Training, dann hast du die nächste Aktion auf jeden Fall gespürt. Und der Norman war da auch ein Trainer der alten Schule. Der hat es dann auch laufen lassen. Er hat dir nichts gesagt, sondern dann wusstest du, ja okay, musst aufstehen und weitermachen, weil der Trainer wird dich nicht in Schutz nehmen.
Nee, auf keinen Fall. Aber so war die alte Schule. Ich glaube, die heutige Jugend kennt es gar nicht mehr. Ich hatte auch einen Trainer von der alten Schule, beziehungsweise ich habe viel von meinem Trainer übernommen jetzt als Jugendtrainer in den 16 Jahren, und wenn die Jungs das nicht machen, richtig was ich will, dann laufen sie halt einmal ihre 5-6 Runden. Oder zur Vorbereitung, es sind ja 12-Jährige, da musst du ein wenig aufpassen, da laufen sie ihre 6 Kilometer.
Ja, ist, also wie gesagt, es ist, die alte Schule geht so ein bisschen verloren, ist jetzt nicht schlecht unbedingt, aber teilweise ist es dann schon, ja, war früher schon härter.
Auf jeden Fall. Jetzt würde ich sagen, kommen wir nämlich zu dem Sprung, wo wir ein wenig zusammenfassen werden, weil es ein Verein ist. Als Klubberer tut es mir weh. Aber du bist dann in die Regionalliga Bayern, also glaube ich für dich den nächsten richtigen Step gegangen, nach nur einem Herrenjahr. Das muss man sich erstmal geben. Du hast anscheinend in der Bayernliga so überzeugt, dass Kräuter für zwei dich wollte. Und du über die 2 Jahre gesehen 43 Einsätze hattest. Also das ist doch auch nochmal ein Statement für einen kleinen Jungen aus Erlangen, der jetzt, sage ich mal in Anführungszeichen, nur Bayernliga gespielt hat. Ein Jahr.
Ja, absolut. Also da kam, damals hat mich dann der Ludwig Preis angesprochen. Der wollte mich dann nach Fürth eben holen und da ging es dann eben auch so das erste Mal so Richtung Professionalität, muss man halt schon sagen, mit Frühtraining und nochmal dann am Nachmittag Training. Und wie gesagt, ich hatte dreimal die Woche Training, war ganz normal in der Schule, beziehungsweise dann in der Uni. Und das war dann schon ein Sprung von 10 auf 100, also das war ein riesen Step für mich. Und das habe ich dann auch schon gespürt, muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Regionalliga ist ja trotzdem nochmal ein Step, wo man nicht denkt, das ist ja nur eine Liga Unterschied, aber allein die Infrastrukturen bei manchen Vereinen ist eine ganz andere als im Bayernliga-Bereich, sage ich mal. Und ich meine, du hast ja jetzt nicht gerade irgendein Dorfverein ausgesucht, der Regionalliga spielt, sondern du warst bei Kräuter Fürth 2 und da ist jetzt nochmal ein ganz anderes Level.
Ja, absolut. Wie gesagt, das war halt, das ist trotzdem ein Profiverein mit einer Zweitligamannschaft, wo sie halt dann doch auf die Jugend trotzdem auch achten. Und da war das halt dann schon, dass es Frühtraining gab, 10 Uhr, dann Mittagessen und dann 15 Uhr nochmal Training. Und ja, das war dann schon ein Riesensprung für mich.
Aber es hat sich ja trotzdem gelohnt, auch wenn du in deiner ersten Saison nur in Anführungszeichen 15 Einsätze hattest, hast du ja trotzdem gezeigt, hey, ich bin nicht nur der kleine Bayernliga-Kicker, sondern ich kann es auch in der Regionalliga. Du hast 5 Buden gemacht und ausgerechnet in Derby getroffen.
Ja, das war, glaube ich, mit das beste Spiel von mir in Fürth, glaube ich. Da habe ich, war das das, was war das, 2-0?
Nee, das war das 2-2, wo du in der ersten Saison, wo du in der 90. den Ausgleich geschossen hast.
Gut, das weiß ich gar nicht mehr.
10. Mai 2014.
Ja, kann sein. Also du wirst es besser wissen wahrscheinlich jetzt gerade als ich. Aber ja, war anscheinend so.
Also ich weiß es auch nicht besser, aber Fupa sagt mir das.
Ja, das haut dann schon hin. Also dann vertrauen wir mal Fupa.
Ja, wobei, ich hatte schon mal einen Gast, dem wurde eine Station dazu geschrieben, wo er in seinem ganzen Leben noch nie war.
Ja, okay, dann, nee, aber in der Situation vertraue ich Fupa voll und ganz.
Ja, ich auch. Aber du warst ja in der Jugend beim Club. Hast du das Tor gefeiert oder hast du eher den Jubel verweigert?
Nein, ich habe natürlich gefeiert. Wie gesagt, das waren die 2 Jahre da in der, mit, keine Ahnung, 10 und 11 oder was das war. Da habe ich natürlich mein Tor gefeiert.
Ja, okay, aber verstehe ich auch irgendwie. In der zweiten Saison hast du dich dann schon mehr etabliert bei Kräuterfurt 2 und hattest 28 Einsätze, also eigentlich fast die ganze Saison jedes Spiel gespielt. Wie hast du dich dann da, hast du dich wahrscheinlich besser eingefunden, auch in der Mannschaft, mit der Professionalität, der Infrastruktur, mit dem Training, weil, ich meine, von 15 auf 28 ist ja auch nochmal ein Riesenstep.
Ja, absolut, wie gesagt, ich war, glaube ich, das erste halbe Jahr in der ersten Saison habe ich kaum gespielt, bis gar nicht, hätte ich jetzt mal gesagt, war dann da auch noch durch die Umstellung mit dem vielen Training, viel Spielen, was weiß ich, hab mich da auch mein muskulär, ich mein Gott, ich, wie gesagt, ich war ein voll Amateur bis zu der Zeit, habe natürlich wenig für meinen Körper gemacht, habe gegessen, was ich wollte, habe getrunken, was ich wollte. Da sagt halt dann der Körper auch irgendwann, ey, pass auf, 6-mal die Woche Sport, irgendwann reißt der Schlauch oder was weiß ich, tut dir alles weh. Und in der zweiten Saison hat sich halt dann der Körper, glaube ich, besser an die Situation angepasst.
Auf jeden Fall, und es hat sich auch wieder mal für dich gelohnt, sich durchzusetzen, weil dann kam der nächste Step, und zwar zu einem Verein, den man jetzt aktuell leider wieder in der Regionalliga begrüßen darf, aber in der Vergangenheit zweite Liga, erste Liga, regelmäßig im Profibereich dabei war. Und wir reden hier von der Spielvereinigung aus Unterhaching, also hast du das erste Mal auf Franken verlassen und bist nach rüber zu den Bayern gewechselt. Erstens, wie kam der Kontakt zustande? Ich meine, du hast ja trotzdem nur für die zweite, also in Anführungszeichen, nur für die zweite Mannschaft gespielt. Und dann kam das große Unterhaching. Vor allem, wie kam der Kontakt zustande? Und wie hast du dich eingelebt? Ich meine, das erste Mal komplett von daheim weg zu sein.
Wie kam der Kontakt zustande? Mein damaliger Trainer in der zweiten Mannschaft, Mirko Reichel, hatte einen guten Kumpel, der war Spielerberater. Und ich habe damals schon 1, 2, 3 Mal bei der ersten Mannschaft bei Fürth eben mittrainieren dürfen oder auch mitspielen dürfen, also in Freundschaftsspielen natürlich nur. Und die haben eben gesagt, ja, pass auf, der könnte vielleicht trotzdem irgendwie mal ein bisschen was erreichen. Und so sind eben diese 2 Spielerberater auf mich zugekommen und gesagt, pass auf, wie schaut's aus, hast du Bock irgendwie mit uns zu arbeiten, vielleicht kriegen wir dich irgendwo unter. Und da habe ich gesagt, ja klar, also jetzt in Fürth wird es wahrscheinlich nicht weitergehen. Ihr könnt ja mal eure Augen offen halten. Und dann kam eben der Kontakt nach Unterhaching zum Manni Schwabel und zum Klaus Schromm zustande. Und da war es dann auch so ein bisschen hin und her, wollen sie nicht. Und dann ging es eigentlich relativ schnell. Also da kam dann, ey, wir haben uns jetzt so geeinigt. Habe ich gesagt, ja, perfekt, wann geht's denn los? Ja, morgen früh ist Laktattest. Und dann habe ich gesagt, perfekt, dann dann machen wir es. Habe ich gesagt, gut. Dann bin ich am nächsten Tag um 5 Uhr losgefahren oder 6. Bin dann direkt zum Sportplatz gefahren, habe den Laktattest absolviert und bin dann eben nach Haching gezogen, erstmal ins Hotel und bis sie mir eine Wohnung gesucht haben und dann ab da dann eben in München gewohnt.
Perfekt, und außer dem Dialekt, was war für dich dann die größte Umstellung im Vergleich zu Fürth und Haching?
Ja, also ich glaube, die allergrößte Umstellung war, dass ich nicht mehr daheim bei meinen Eltern gewohnt habe. Also ich war das erste Mal dann mit, ich glaube, Ende 20, Anfang 21 auf so eigenen Füßen, muss man sagen. Ich habe nicht mehr jeden Abend das Essen von meiner Mama bekommen, die hat nicht mehr meine Wäsche gewaschen, beziehungsweise hat sie schon, wenn ich sie halt dann am Wochenende mitgebracht habe. Aber ja, ich musste halt mich irgendwie alleine so ein bisschen versorgen und das war dann schon mal eine Riesenumstellung. Ansonsten war der sportliche Umschwung war eigentlich ganz okay, also weil wir hatten da auch damals Profibedingungen in Haching, heißt Frühtraining, Nachmittagtraining, und da war es dann, ja, das Einzige, was ein Riesenunterschied war natürlich, dass in Fürth nur junge Spieler, es war eine U23, glaube ich, damals noch, und in Haching waren halt dann schon gestandene Spieler da, ne? Wie der Jonas Hummels, der Josef Welsmüller, der Markus Einsiedler, mit dem ihr auch schon Kontakt hattet, war dann
ja.
Da. Die waren alle schon Mitte, Ende 20 und ich kam da mit meinen 20 Jahren an. Aber wie gesagt, das war so der Riesenunterschied, würde ich sagen.
Okay, aber verstehe ich natürlich, dass das der größte Unterschied war. Aber es ist ja trotzdem nur Fußball und es hat sich für dich ja auch wieder gelohnt. 28 Spiele, 6 Tore, 5 Vorlagen. Also du hast schon mal mehr Tore gemacht als bei deiner zweiten Saison in Fürth. Und was, ich kann mir jetzt mal vorstellen, was du mir jetzt sagst, was dein größtes Highlight in der Saison war. Aber was war dein größtes Highlight in der ersten Saison?
Die erste Saison, das war das mit dem DFB-Pokal.
Ja.
Oder? War das? Das war ja klar, dann natürlich das Achtelfinale DFB-Pokal gegen Leverkusen. Also allgemein der DFB-Pokal-Run, da erste Runde Ingolstadt, zweite Runde Leipzig und dann Leverkusen, das war schon, ja, das erlebt man glaube ich nicht so oft, dass ein Regionalligist so weit kommt und dann auch noch so geile Spieler hat.
Auf jeden Fall. Also ich habe mir schon fast gedacht, dass es dein Highlight ist, aber ich glaube, ich hätte es auch als Highlight rausgepickt. Vor allem, ihr habt ja Profimannschaften rausgekommen wie RB Leipzig, Ingolstadt, nur Leverkusen war halt dann zu stark, aber ihr könnt trotzdem sagen, hey, Regionalliga, Achtelfinale, was will man mehr?
Ja, absolut. Wie gesagt, damals war Ingolstadt, glaube ich, müsste erste Liga damals noch gewesen sein. Die haben wir dann überraschend rausgehauen. Dann kam Leipzig zu uns, die damals zweite Liga, glaube ich, waren. Und die haben wir halt dann einfach mal 3-0 weggehauen. Und ja, das war schon, naja, phänomenal.
Ja, klar, auf jeden Fall. Und dann kam die zweite Saison, da hast du eher weniger gespielt, aber dafür das Ende war ein Highlight, glaube ich. Und zwar der Aufstieg. Kannst du dich noch an die Saison erinnern und wie war für dich der Aufstieg?
Ja, also damals war dann auch schon das Ziel so vom Verein, dass wir auf jeden Fall hoch müssen und haben uns dann auch sehr, sehr gut verstärkt. Also da kam dann mit Thomas Stein her, ein ehemaliger Hachinger, zurück, der dann auch mit denen dritte Liga gespielt hatte. Der Jimmy Müller kam aus Regensburg, beide auf meiner Position und die haben dann halt da natürlich öfter gespielt und auch zu Recht, muss man sagen. Weil beide sehr, 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 sehr gut in der Saison waren. Aber trotzdem habe ich mich halt versucht, dann immer wieder, wenn ich gespielt habe, zu zeigen. Und es hat dann trotzdem irgendwo was gebracht, weil ich dann so zum Ende hin immer stärker wurde und dann auch in den Relegationsspielen spielen durfte. Und ja, das war dann so das zweite Riesenhighlight in der Haching-Zeit, ne, muss man sagen, mit den Aufstiegsspielen gegen Elversberg. In Elversberg dann auch noch aufzusteigen. Und ja, da mit Platzsturm und allem drum und dran, wie man es halt so kennt.
Ja klar, und danach konntest du dich das erste Mal in deiner ganzen Karriere als Profi bezeichnen. Dritte Liga, Saison 17-18, hat für dich leider nur für 9 Einsätze gereicht, aber hey, du kannst sagen, du hast in der dritten Liga gekickt.
Ja. Das stimmt, also einer mehr wäre schon schön gewesen, dass man wenigstens zweistellig gehabt hätte, aber wie es halt dann so oft ist, dann geht man so ein bisschen verletzt in die Saison rein und wurde dann nicht besser, wurde eher schlimmer und dann war halt irgendwann die Operation unausweichlich und dann, ja, wie gesagt, ich war immer Vollblut-Amateur in Bruck und deshalb konnte ich auch nie so ablegen, wenn man ehrlich ist. Dann macht man halt nicht so eine Reha, wie es wahrscheinlich nötig gewesen wäre. Aber ja.
Ja klar, aber wie gesagt, du hast trotzdem deine Profi-Erfahrung gemacht, auch wenn es dann im Nachhinein nur für 9 Einsätze gereicht hat. Aber du kannst trotzdem mal zurückblicken und sagen, ich habe es trotzdem geschafft, mal für ein Jahr im Profibereich dabei zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Und das kann mir auch so schnell, glaube ich, keiner nehmen.
Auf keinen Fall. Und dann kam der Wechsel wieder in die Regionalliga zurück, zu den Schnüdeln, wie man es so liebevoll in Unterfranken nennt. Und zwar zu eigentlich einem der professionellsten Vereine der Regionalliga, was man so auch außerhalb mitbekommt. Wie kam der Wechsel also zurück nach Franken? Oder hattest du keine Angebote aus der dritten Liga? Oder hast du gleich von Anfang an gesagt, nee, die Jahre in Haching haben mir gereicht. Ich will wieder näher zu meiner Family.
Ja, das war eigentlich so der Hauptgrund. Ich habe in München damals oder in der Münchner Zeit meine jetzige Frau kennengelernt. Also die kommt aus Erlangen. Und dann war dann auch so eigentlich der Hauptgrund, dass ich wieder Richtung Heimat wollte. Und dann, wie du schon gesagt hast, ist Schweinfurt mit der professionellste Verein da in der Regionalliga im Umkreis. Und damals war der Gerd Klaus eben auch der sportliche Leiter. Und dann kam der Kontakt relativ schnell zustande. Und dann war das für mich auch ganz schnell entschieden, dass ich da nach Schweinfurt gehe.
Ja, auf jeden Fall. Und ein Highlight hattest du ja gleich schon wieder. Das war der DFB-Pokal gegen Schalke 04.
Ja, genau. Eigentlich hätte ich da auch nicht gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Aber dann hat sich vorm Spiel eben einer verletzt und dann bin ich da last minute in die Startelf gerückt. Hat da zwar nicht gereicht für den Sieg, aber es war trotzdem ein Riesenhighlight, weil ich glaube, das müsste das Spiel sein mit den meisten Zuschauern.
Ich glaube schon und ihr habt ja auch nur 0-2 verloren. Und zur damaligen Zeit war Schalke ja eine Top-Adresse in Deutschland.
Ja, genau. Damals war ja noch unter Tedesco. Da waren sie, glaube ich, also noch eine Top-5-Mannschaft in der Bundesliga. Und so schlecht haben wir uns nicht verkauft, muss man ehrlich gestehen.
Nee, also für einen Regionalligisten nur 0-2 zu verlieren, ist trotzdem eine starke Leistung. Und ich glaube, ich habe das Spiel auf Sky lief das sogar damals. War das nicht das Spiel, wo ihr auf Schalke gespielt habt als Heimmannschaft?
Nee, das war das Jahr danach hat Schweinfurt nochmal gegen Schalke gespielt und da haben sie auf Schalke gespielt. Wir haben damals in Schweinfurt
gespielt. Ach, stimmt, aber es war ja trotzdem im Fernsehen, weil DFB-Pokal wird ja trotzdem übertragen.
Ja, genau.
Ja, aber nach einem halben Jahr hast du dich entschieden, zumindest steht es laut Fupa da, zu meiner Meinung nach nächsten professionellen Club zu wechseln, nach Oberfranken, zur Spielvereinigung Bayreuth oder wie sie auch genannt wird, die Oldstadt.
Ja, genau. Also nach einem halben Jahr hat es dann, also ja, gab es ein bisschen, wie soll ich es nett ausdrücken, Unstimmigkeiten zwischen mir und zwei anderen Kumpanen von mir mit dem Verein. Und dann haben sie mir eben nahegelegt, ich soll jetzt den Verein verlassen. Und dann kam auch da wieder relativ schnell der Kontakt zu Udo Ganz und Timo Ross damals und dann ging es da auch relativ fix dann nach Bayreuth.
Ja, in der Rückrunde hast du ja 12 Mal gespielt, ein Tor gemacht, also trotzdem gut im Soll. Und dann kam die Saison für Amateurfußballer, wo wir, glaube ich, alle verflucht haben. Das war die Saison 19/21, weil durch Corona hat sich das ja alles ewig lang gezogen. Da hast du trotzdem 23 Einsätze gehabt, 4 Tore, 4 Vorlagen. Aber nimm uns doch eher mit, ich weiß, Corona ist langsam tot erzählt, aber wie war das für dich? Ich meine, du hast jahrelang auf sehr hohem Niveau gespielt und auf einmal sagt dir einer vom Start, ja, das war's jetzt erstmal mit dem Fußball.
Ja, das war schon schwierig, weil halt wir nur daheim gehockt waren und immer eigentlich darauf gewartet haben, dürfen wir nicht, wie dürfen wir, wenn überhaupt, mit zu wie viel und was weiß ich. Und dann kam irgendwann eben auch Timo Ross, der dann gesagt hat, pass auf, wir trainieren, aber halt mit reinkommen, Mundschutz, dann auf dem Platz Mundschutz und da dann erst ausziehen. Und dann haben wir da trotzdem 1-2 Mal die Woche trainiert oder trainieren dürfen. Aber es war halt trotzdem ein Unterschied zwischen 4, 5-mal die Woche trainieren zu einmal in der Woche. Ansonsten daheim nur hocken und die Programme absolvieren, die man ja trotzdem bekommen hat, obwohl man keine Aussicht hatte zu spielen. Ja, war keine so geile Zeit, aber dafür hat man halt ein bisschen mehr Zeit gehabt, um ja trotzdem was mit der Familie zu machen, wenn es so langsam erlaubt war, ne?
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, jetzt sind ja noch mehr Amateurfußballer wie du, weil du bist ja trotzdem ziemlich weit oben gewesen. Wir haben uns angeschaut, ja, was machen wir jetzt? Ey, Sport mit einer Person außerhalb des Haushalts, perfekt. Ich glaube, wir sind dreimal die Woche einfach nur spazieren gegangen, haben es aufgenommen, wie lange wir laufen. Wir sind teilweise 16 Kilometer am Tag laufen, nur damit wir irgendwas machen können.
Ja, genau.
Aber also ohne Ziel. Irgendwann haben wir gesagt, wir haben keinen Bock mehr.
Ja. Klar, so anders habe ich es auch nicht gemacht. Also das Einzige, was wir noch gemacht haben, ist Videokonferenzen zu 5, 6 und haben da unser Stabi-Programm gemacht und haben das miteinander, das war unsere Trainingseinheit. Also war schon eine komische Zeit, muss man sagen.
Ja, und dann war es aber auch nach Corona, als es endlich wieder richtig losging, dann 2021 Schluss für dich in der Regionalliga. Und du hast ja gesagt, jetzt packe ich meine Sachen gleich komplett und zieh wieder in die Heimat und bist zum ATSV Erlangen gewechselt. Warum hast du dich dann entschieden, Bayreuth zu verlassen? Also vielleicht Vertrag ausgelaufen, weiß ich jetzt nicht. Aber warum hast du dich allgemein entschieden, der Regionalliga erstmal den Rücken zu kehren?
Ja, also da ging es so Richtung mein Studium auch zu Ende und da war es ja klar, irgendwann reicht es halt irgendwann nicht mehr nur Fußball, sondern musst auch mal was Gescheites arbeiten. Und da hat sich eben dann die Möglichkeit geboten, über dem ATSV, über den Jörg Markert, damals einen Werkstudentenjob bei Siemens zu bekommen. So, ich sag mal, ein bisschen Berufserfahrung zu schnuppern und das hat dann letztendlich den Ausschlag gegeben. Und natürlich, weil Messi und Kratzer dann noch mitgekommen sind, die haben auch gesagt, ja, es reicht jetzt auch mit Bayreuth. Und also nicht, dass es nicht negativ klingen soll, aber jetzt machen wir mal wieder noch einen Step zurück, aber dafür halt konzentrieren wir uns mal ein bisschen mehr wieder auf klingt blöd, aber aufs richtige Leben, ne? Nicht nur Fußball.
Ja klar, aber finde ich ganz ehrlich ganz gut, weil manche Profis, also die es ja wirklich weit hoch geschafft haben, die wissen ja dann teilweise nach der Karriere gar nicht mehr, was sie machen sollen. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, wo dann auch ein kontrolliertes Leben nach der Karriere haben, aber du bekommst es ja immer wieder mit, Profis, die jahrelang Millionen eingenommen haben, dass sie nach 3 Jahren auf einmal pleite sind.
Ja, klar, aber ich meine, in den Sphären waren wir ja nie oder war ich nie.
Ja, nee, aber die Einstellung ist halt gut, hey, jetzt haben wir jahrelang höherklassig Fußball gespielt, jetzt gehen wir wieder in die Heimat, wo wir herkommen und bereiten uns auf Familienleben vor, arbeiten und machen einfach den Fußball wieder zum Hobby. Ja. Und statt zum Beruf.
Ja, genau so. Das war dann damals die Überlegung und das hat dann eigentlich auch relativ gut geklappt, muss man
sagen. Auf jeden Fall. Ich meine, ihr seid ja dann in die Bayernliga Nord gegangen, zum ATSV Erlangen. Erstmal unter uns. Wie war die Umstellung? Ich meine, du hast davor dritte Liga gespielt, jahrelang Regionalliga, wo es ja trotzdem ein professionelles Niveau hat. Und auf einmal gehst du zurück in die Bayernliga Nord. Wie war die Umstellung da?
Ja. Also man hat schon den Unterschied gemerkt, das ist klar. Also man merkt den Unterschied riesig zwischen Regionalliga und Bayernliga, muss man sagen. Das ist ein Riesensprung. Deswegen, das sieht man auch jedes Jahr an den Aufsteigern von der Bayernliga in die Regionalliga. Da ist jedes Mal Abstiegskampf angesagt. Und da ist halt trotzdem das Niveau dann ein gewisser Unterschied. Aber die Bayernliga ist trotzdem eine sehr, sehr gute Liga. Da hast du immer 5, 6 Vereine, die auch in die Regionalliga aufsteigen wollen und auch können. Und deswegen war das dann ein sehr, sehr gutes, ein geiles Jahr beim ATSV, hat Spaß gemacht und haben auch relativ lange um den Aufstieg mitgespielt.
Aber wenn du mehr gerade gesagt hast, ne, du hast den Unterschied schon gemerkt, gell? Warum hast du da nur 3 Tore geschossen?
Weil ich absolut einen gruseligen Abschluss habe. Also ich bin so torungefährlich als Offensivspieler, das siehst du ja an den, ich glaube, ich habe seit, was hat man vorhin, irgendwann mal 6 Tore und ich glaube, das war mit Abstand das höchste nach dem Bookjahr, also Tore schießen ist echt nicht meins.
Du hast auch insgesamt in 274 Spielen 41 Tore. Ja.
Ja, das ist schon erbärmlich eigentlich, ne? Wenn man denkt, ich bin ausgebildeter Offensivspieler, das ist ja, das ist schon sehr, sehr schlecht.
Ja. Dann hast du dir gedacht, okay, ATSV Erlangen war schon geil, aber der SC Edersdorf ist geiler und ist ja eigentlich auch ein Bayernliga-Primus, muss man sagen, wo immer zwischen Regionalliga und Bayernliga hin und her schwankt. Da hast du dann 2 Jahre verbracht und insgesamt 7 Tore geschossen.
Ja, genau. Also Eldersdorf hätte ich mir eigentlich nie erträumen können zu spielen, durch die Rivalität Bruck und Eldersdorf von früher halt damals noch. Aber das, ja, das gibt es ja heutzutage auch nicht mehr so. Da ist es auch eher alles freundschaftlicher geworden. Aber da kam dann auch eben der Kontakt relativ schnell zustande durch den Bernd Aigner. Und ja, dann habe ich mich entschlossen, eben nach Ellersdorf zu gehen.
Ja, warst du 2 Jahre, war relativ erfolgreich. Du hast wieder knapp 30 Spiele pro Saison gemacht. Also der Schritt, glaube ich, vom Profifußball, also Regionalliga, wieder zurück in den Amateurfußball, war, glaube ich, für dich auch vom Spaß her und vom Fußballen her wieder der richtige Schritt, oder? Jetzt, wenn man die Jahre so betrachtet.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es ja jetzt schon, glaube ich, zweimal erwähnt. Ich bin eigentlich vom Kopf her immer Amateur geblieben und das hat sich dann auch nie geändert. Also das war dann mit der Mannschaft danach ein Bierchen trinken. Das gab es halt in Fürth zum Beispiel nie. Das gab es bei Haching auch nur nach den Spielen vielleicht mal. Aber in Eldersdorf, beim ATSV, jetzt in Bruck, ist es halt auch mal nach dem Training, dass man da mal eine Stunde, anderthalb zusammen noch hockt und sein Bierchen trinkt und sich unterhält und wirklich alles auf freundschaftlicher Basis macht.
Auf jeden Fall. Ich meine, deswegen lieben wir den Amateursport so, wie er ist. Ich meine, ich habe mich vor 3 Jahren, glaube ich, wo wir hier angefangen haben mit dem Ganzen, mit dem Christian Dresch unterhalten. Ex-Profi von Stuttgart, Wolfsburg, Ingolstadt. Der ist jetzt auch Spielertrainer in Gerolfing bei Ingolstadt. Und er meinte auch, also die Profikarriere war schon geil, aber jetzt so richtig im Amateurfußball wieder am Start zu sein, der fühlt sich wieder an wie der wahre Fußball.
Ja, so ist es, so ist es.
Gut, dann sind wir in der aktuellen Saison, da haben wir ja am Anfang der Folge schon ausführlich gesprochen, bevor wir die Schiri-Schellen ausgepackt haben. jetzt kommen wir, weil wir schon 23 Uhr haben, für die Leute, wo nicht wissen, wann wir aufnehmen, zum dritten Teil. Und da sind ein paar Fragen reingekommen.
Okay.
Dann fangen wir mal an. Der Karloff will wissen, One Piece oder Fußball?
Das ist der Kelbo wahrscheinlich.
Ah ja, stimmt, ich habe mich verlesen, ja.
Ja, dann schwierige Frage. Zurzeit, dadurch, dass One Piece jetzt eine lange Pause hatte, nehme ich trotzdem One Piece.
Okay, also ich hätte mich bei der Frage für Fußball entschieden. Hätte Dragon Ball geschrieben oder Dragon Ball Z, dann wäre schwierig geworden.
Nee, also Dragon Ball früher, klar, aber jetzt hat die letzten, sag mal, 2-3 Jahre One Piece ist schon, geht schon hart, muss man sagen.
Ja, okay, ich würde mich, glaube ich, jetzt eher für Paw Patrol oder Feuerwehrmann Sam entscheiden, weil was anderes läuft aktuell nicht.
Ja.
Ich sage ja, genieße es, solange es so klein ist.
Ja, nee, da habe ich noch ein bisschen.
Ja, dann, okay. Aber Anime ist immer geil, es geht egal in welchem Alter.
Ja, absolut.
Dann die nächste Frage vom Nico.bkvl. Lustigster Spieler beim FSV Erlangenbruck.
Ja, da braucht er gar nicht so blöd fragen, das ist natürlich er. Also es ist der Buko und er ist schon sehr witzig, muss man sagen.
Also war es eher so ein Insider, hey komm, sag meinen Namen, damit ich zufrieden bin.
Ja, genau, er wollte nur seinen Namen. Also ich kann es nochmal hier aussprechen für ihn. Nicolas Bukovalas, du bist der lustigste Spieler bei uns.
Perfekt, jetzt hat er vom Trainer gehört, dass er der lustigste Spieler ist.
Ja, das weiß er ja auch, sonst würde er nicht so blöd fragen.
Dann der Tim H83 möchte wissen, wie dein Straftraining aussieht, falls deine Jungs mal im Training nicht hören, und was dein härtestes Training in deiner Karriere war.
Ja, Straftraining haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht, wenn ich mich jetzt täusche. Also wenn dann ist es natürlich ohne Ball und nur Laufen und Sprints und dass wir sie halt richtig schön mal lochen lassen. Aber ich glaube, bis jetzt muss man auch ehrlich sagen, dass die Jungs da super mitziehen. Also da gibt es keine Quertreiber oder irgendwas. Also da haben wir es bis jetzt absolut nicht nötig gehabt, ein Straftraining zu machen. Und meine härteste Einheit war bei Haching im Trainingslager. Also da gibt es zwei Stück. Es war jedes Mal so, wir waren im Wintertrainingslager, glaube ich, in Italien. Ne, im Sommertrainingslager, sorry, in Italien. Und da hatten wir den letzten Abend, wo wir gemeinsam waren, hatten wir eben den Hüttenabend mit Trinken und Spaß und Einstand singen und was weiß ich. Und da ging es halt dann auch schon mal länger. Und dann ging es am nächsten Früh eben zu den Bergläufen. Also da waren dann, keine Ahnung, 10 bis 12 Bergläufe, die dann halt auch nochmal richtig reingekickt haben. Das würde ich sagen. Oder auch im Wintertrainingslager in Haching haben wir mal so eine Einheit gehabt. Da mussten alle, ich glaube, 15 Kilometer laufen, aber halt mit verschiedenen Übungen. Einmal nur laufen, einmal mit Sprints, einmal mit Medizinbällen. Und du durftest erst aufhören, wenn du deine 15 Kilometer geschafft hast. Und ja, da waren eben der Einsiedler und ich waren nach 19 Minuten oder 2 Stunden immer noch auf dem Feld, während andere, glaube ich, schon eine Stunde im Hotel waren. Also das waren die zwei, wo ich mich jetzt erinnere.
Aber ey, das schüttelt mich schon wieder bei den ganzen Läufen, was du da aufgezählt hast. Ich habe die Vorbereitung gehasst. Bin ich froh, dass ich vor 2 Jahren gesagt habe, jetzt ist Feierabend.
Ja, ich bin auch kein Fan von Läufen. Also so stupide Läufe ohne Ball, ohne irgendwas, da bin ich auch jetzt kein Fan. War ich noch nie ein Fan. Und war auch immer, also muss auch sagen, wenn ich es gekonnt hätte, wäre ich wahrscheinlich ein Fan gewesen. Aber ich war halt unfassbar schlecht in Ausdauer und was ist das, was sowas angeht, da ja, konnte man mich einfach nicht begeistern dafür.
Kenne ich, deswegen als Trainer habe ich die gleiche Ansicht. Das Einzige, was ich von meinen Kids verlange, ist in der Vorbereitung. Also 3 Einheiten machen wir reinlaufen, 6 Kilometer. Das sind 4 Runden bei uns um den Bahndamm am Sportplatz entlang. Und wenn die das geschafft haben, gehen wir am Platz und machen was mit Ball. Wenn die 3 Einheiten geschafft haben, ist wieder vorbei mit dem Laufen.
Ja. Ja, also vor der Vorbereitung, klar, dann müssen wir auch laufen, aber da geht's dann auch. Das sind auch nicht allzu viele.
Ja, dann haben wir das auch geklärt. Dann kommt die nächste Frage vom Flo Hauser 20. Wann kennst Bier?
Wann was?
Wann kennst Bier?
Kindsbier, ah, jetzt hat.
Ja.
Ja, da muss ich den Flo enttäuschen. Ich habe schon brunzeln lassen. Da ist es natürlich ärgerlich, dass er in München wohnt und ich in Erlangen, weil das war relativ spontan dann nach der Geburt. Aber wenn wir uns sehen, dann wird nicht nur eins fließen, sondern dann mehrere und dann zahle ich die auch gerne und dann trinken wir mal auf das Kind, ja.
Perfekt. Dann der Mazzaro 14, dieses Jahr Malle.
Bei mir steht es noch so ein bisschen in die Sterne, weil die Jungs planen zwar schon eifrig, aber ich weiß nicht, wie ich es von der Arbeit schaffe, wenn ich ehrlich bin. Aber es wäre schon mal wieder schön.
Glaube ich, aber ich glaube jetzt mit Arbeit, Kind und allem drum und dran ist es schwierig, ne?
Ja, meine Frau hat schon gesagt, ich dürfte schon, aber wie gesagt, von der Arbeit, glaube ich, wird es schwierig.
Glaube ich dir, aber da hast du ja noch ein wenig Zeit. Ich glaube, Malle im Sommer ist richtig gut.
Ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn dann mit der Mannschaft ist es, glaube ich, geplant, dass die Jungs fliegen. Ich hätte auch Lust, aber muss ich ergeben. Mal schauen, wenn dann spontan.
Ja, dann die nächste Frage. Hallo Alexander. Also ziemlich förmlich. Von welchem Mitspieler konntest du auch auf und neben dem Platz viel lernen?
Gute Frage. Also ich fange mal mit neben dem Platz an. Und das ist mein guter Freund Max Niku, mit dem ich in Haching gespielt habe. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil er mich damals so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. Er war damals, also er ist 10 Jahre älter als ich, kam dann als gestandener Bundesliga-Profi, was er war, nach Haching. Und dann haben wir uns relativ schnell angefreundet, also weil wir auch da so ein bisschen dieselben Interessen, selben Musikgeschmack, alles drum und dran hatten. Und dann sind wir eben da auch öfter mal, ja, in die Stadt gegangen oder was weiß ich. Und da hat er mir so das Bier schmackhaft gemacht. Also ich weiß nicht, ob ich ihn da verfluchen soll oder ihn danken soll, aber durch ihn habe ich so das Bier trinken gelernt oder schätzen gelernt. Und deswegen hat er mich so neben dem Feld am meisten beeinflusst. Und auf dem Feld, welcher Mitspieler hat mich am meisten beeinflusst? Boah, ist eine schwierige Frage. Kann ich jetzt, glaube ich, spontan nicht beantworten. Ich komme nochmal drauf zurück, ich überlege nochmal.
Okay, dann der Michi Otto 12. Was war das beste Karrieretor? Also, da wir ja vorhin festgestellt haben, du hast nicht viele Tore, hast du bestimmt das beste Tor im Kopf.
Ja, gut. Gibt ja nicht viele, aber dann nehme ich einfach das aus Eltersdorf gegen Regensburg 2, das damals auch der Timo Engelhardt so geil kommentiert hat. Ich glaube, das war das Schönste. Ja.
Okay, perfekt. Dann der Tourguy, Tugay. Verdammt, hat er einen langen Nachnamen.
Akbakler.
Ja, danke. Wie kann man nur so schön ausschauen wie du?
Ja, das sagt, ja, yeah. Das sagt hier der Icon League Profi und was weiß ich jetzt, der mit den Stars und Sternchen der deutschen Influencer-Szene abhängt, da gibt es, glaube ich, schönere als mich Glatzkopf.
Gut, und du hast ja den Namen vorhin schon erwähnt, ja, der dich in Haching zum Biertrinken verführt hat.
Ja.
Auch er hat eine Frage an dich.
Ja.
Und es ist die Frage, wo ich mir absolut kein Bild dazu machen kann. Bei allen Fragen hatte ich irgendwie was im Kopf, außer bei dieser Frage. Welche Erinnerung löst Roland Kaisers Seiltänzerin bei dir aus?
Ja gut, das ist ein Insider, also da kann man sich schwer was drüber drauf einbilden. Aber Max war damals auch der DJ für nach dem Spiel, also haben wir uns immer unsere Schlager-Playlist aufgelegt. Und da kam eben unter anderem auch das Lied Seiltänzer drin vor. Seiltänzerin, sorry. Und wir hatten so eine Riesenbox, die so Lichter, keine Ahnung, so eine Lichtershow dann eben auch gemacht hat. Und das ist eigentlich so ein gemütliches, schönes Lied. Und bei, ich weiß nicht warum, bei diesem Lied ist die abgegangen wie Schmitz Katze. Also da hat die eine Lichtershow hingelegt wie sondersgleichen. Und der Max und ich haben uns da so amüsiert jedes Mal drüber, dass das eine Erinnerung ist, die sich komplett eingebrannt hat.
Okay, ich habe mir zwar irgendwas Spektakuläres darunter vorgestellt.
Nein, überhaupt nicht. Das ist ein schöner Insider, über den wir auch oft jetzt noch einfach drüber lachen, wenn das Lied kommt.
Du wirst lachen, ich habe echt gegoogelt. Roland Kaiser, Seiltänzerin. Ist da irgendwas in irgendeiner Show gewesen, wo dir irgendwie peinlich ist? Aber ja, okay. Gut, dann haben wir noch eine Frage vom Chris Fenninger.
Ja.
Magst du lecker Bierchen?
Auf jeden Fall. Und ja, das ist der Fenny aus Bayreuth. Mit dem haben wir auch schon einige dann in Bayreuth getrunken, ja.
Gut, der Nils möchte wissen, was ist ein Erlebnis, was du eigentlich gar nicht erzählen darfst, weil du ja so professionell warst, also ein Thema dritte Halbzeit. Was du jetzt vielleicht im Nachhinein öffentlich erzählen kannst.
Boah, ja, eigentlich, also Verbotenes habe ich nie was gemacht, aber wir haben halt relativ oft dann getrunken, wo es, ja, wir haben eigentlich nach jedem Spiel dann so mehr oder weniger ein bisschen getrunken. Das weiß jetzt nicht, ob das jeder Profi macht, aber wie ich schon gesagt habe, das ist ja so verankert dann gewesen, dass wir halt dann nach dem Spiel, ob Sieg, Niederlage, haben wir dann trotzdem halt getrunken. Einmal konntest du sagen, wir haben den Sieg gefeiert, anderen hast gesagt, du hast Frust getrunken. Ne? Also irgendeinen Grund gab es immer. Und ja, aber jetzt, wo ich mich schäme?
Ja, also irgendwie so, nee, das andere war mit der Seiltänzerin, wo ich gedacht habe, vielleicht ist irgendwas passiert mit einer Show, wo peinlich ist, wo er aber öffentlich haben will, aber das war ja deine andere Geschichte.
Nee, also es wir haben jetzt nie was gemacht, wo wir uns geschämt haben. Also wir waren dann relativ brav, wir haben halt gemütlich dann noch getrunken.
Okay, also alles im Rahmen und trotzdem noch ziemlich professionell, also hinter der Theke.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Perfekt. Also, dann haben wir jetzt eine Stunde voll gemacht, haben alle Fragen beantwortet. Die einzigste Frage, was jetzt noch von meiner Seite kommt, bevor dann dir die letzten Worte gehören. Welchen Gast würdest du uns empfehlen?
Welchen Gast würde ich euch empfehlen? Ja, zum einen vielleicht den Max, könnt ihr den mal fragen. Max Niku, also ich glaube, der hat einiges zu erzählen. Oder auch den Jimmy Müller von Filzing. Das ist ein guter Kumpel, der hat auch einiges, glaube ich, mitgemacht. Oder auch eben mein sehr, sehr guten Freund, den Christopher Kratschun. Der, ich glaube, der könnte auch euch einiges erzählen. Der war Jugendnationalspieler und ja, hat auch Regionalliga jahrelang gespielt. Spielt jetzt bei mir im Bruck und ich glaube, der hat auch einige lustige Geschichten zu erzählen.
Perfekt, dann hast du ja drei Namen genannt. Ich habe eigentlich die ganze Zeit auf einen Namen gewartet, weil du 500 Mal gesagt hast, dein bester Kumpel, mit dem du seit Jahren zusammenspielst. Aber er zählt den auf, okay. Aber habe ich mir vermerkt, die drei Jungs. Und dann will ich mich erstmal bei dir bedanken, weil jetzt haben wir 23.14 Uhr. Wir haben vorhin gesagt, um so späte Zeiten sind wir nicht mehr wach. Ja. Dann will ich mich erstmal bei dir bedanken.
Ja, sehr gerne.
Und wie es natürlich bei uns Tradition ist, gehören dir jetzt als Gast die letzten Worte.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Es ist tatsächlich jetzt sehr spät, aber ja, jetzt geht's auch ins Bett und ich bin gespannt, wen ihr einladen werdet, sage ich ehrlich. Also ich glaube, die mit den Einsiedlern muss ich mir auf jeden Fall nochmal anhören und ich werde reinhören.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Football Chaos, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.